Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Diesmal berichten wir über Streiks im Gesundheitswesen
El Salvador,
über das ALCA-Treffen und diesbezügliche Proteste
in Ecuador
und über die neuesten Entwicklungen
in Venezuela.
In El Salvador gehen die Proteste gegen die geplante Privatisierung des Gesundheitssystems weiter. Seit mehreren Wochen demonstrieren und streiken Ärzte, Angestellte im Gesundheitssektor sowie Mitarbeiter der staatlichen Sozialversicherung. Anfang November wurden die Streiks von den privaten auf die öffentlichen Krankenhäuser ausgeweitet. Inzwischen werden 11 staatliche Kliniken bestreikt, sodass die Gesundheitsversorgung im mittelamerikanischen El Salvador gefährdet ist. Auslöser der Protestbewegung sind die Pläne der konservativen Regierung von Präsident Francisco Flores, das Gesundheitssystem und Teile der staatlichen Sozialversicherung zu privatisieren. Flores argumentiert, dass eine private Gesundheitsversorgung effektiver funktionieren würde. Und eigentlich sei es gar keine Privatisierung, sondern eine Demokratisierung des Gesundheitssektors, da die Patienten in Zukunft sogar ihren Arzt frei wählen dürften. Ein zynisches Argument, empören sich die Kritiker. Nur wer reich ist, werde von privater Gesundheitsversorgung profitieren, während die Armen aus Geldmangel oft auf ärztliche Leistungen werden verzichten müssen. Sie sehen hinter den Plänen der Regierung vielmehr den Weltwährungsfonds IWF, der von Präsident Flores die Privatisierung von Sozialleistungen als Bedingung für neue Kredite fordert. Zuerst wurden nur die privaten Krankenhäuser bestreikt. Die Reichen sollten auch mitkriegen, was es bedeutet, wenn die Gesundheitsversorgung nicht mehr funktioniert, erklärt Ricardo Monge, Generalsekretär der Gewerkschaft des Sozial- und Gesundheitssektors in El Salvador. Der Gewerkschafter kündigt weitere Proteste an.
Inzwischen befindet sich das gesamte Gesundheitssystem im Streik. Geplant sind jetzt weitere Aktivitäten und Demonstrationen in verschiedenen Landesteilen und in der Hauptstadt. Diese Mobilisierung sollen Präsident Flores vor Augen führen, dass die Salvadorianer entschieden gegen die Pläne sind, die Gesundheitsversorgung zu privatisieren. Und deswegen beharren wir darauf, dass das Dekret gegen diese Privatisierung, für das wir so lange gekämpft haben, gesetzt wird.
Angesichts der breiten Proteste hatte das Parlament kürzlich ein Dekret verabschiedet, das Privatisierungen im Gesundheitsbereich verbietet. Doch Präsident Francisco Flores weigert sich, dieses Dekret zu unterschreiben, sodass es bislang wirkungslos geblieben ist. Ein Ziel der großen Demonstrationen der letzten Wochen ist, dass dieses Dekret als Gesetz verabschiedet wird. Weiße Märsche werden diese Demonstrationen genannt, weil die meisten in ihrer Arbeitskleidung, den obligatorischen weißen Kitteln, auf die Straße gehen. Krankenschwestern, Therapeuten, Medizinstudenten, Ärzte, Ambulanzfahrer, aber auch immer mehr Menschen aus anderen Bereichen, die sich mit der Protestbewegung solidarisieren. Nein zur Privatisierung ist ihr gemeinsames Motto. Sie akzeptieren keine Vermittler, sondern wollen nur mit dem Präsidenten selbst verhandeln. Der Gewerkschafter Ricardo Monge erklärt warum.
Óigame, solamente se puede sentar a negociar con el presidente Francisco Flores.
Wir werden nur mit dem Präsidenten Francisco Flores verhandeln, denn nur er als Präsident kann uns gesetzlich garantieren, dass unsere im Laufe des Konfliktes entlassenen Genossen wieder eingestellt werden. Außerdem muss er uns garantieren, dass es keine Repressalien gegen all jene geben wird, die in unserem Kampf für die Verteidigung des Gesundheitssektors in diesem Land aktiv waren oder aktiv sind.
Anfänglich hatte die Regierung jegliche Verhandlungen mit der Streikbewegung abgelehnt. Jetzt plädiert sie für einen Dialog zwischen dem Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador, Héctor Silva, dem Erzbischof Fernando Sáenz Lacalle und der Gewerkschaft. Ein Vermittlungsversuch, der für Ricardo Monge nicht akzeptabel ist.
Exactamente, nosotros no vamos a la mesa teniendo...
Wir werden uns mit den Herren Silva und Lacalle nicht an einen Tisch setzen. Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, an einer solchen Verhandlung teilzunehmen mit Leuten, die uns nicht respektieren und uns als Terroristen bezeichnen. Außerdem hat Herr Silva weder die Macht noch das Mandat, um diese Krise zu lösen. Es ist der Präsident, Francisco Flores, der mit uns und den kämpfenden Arbeitern verhandeln muss.
Alca, ¿sí o no? Alca, alcanzamos el micrófono a la opinión de la gente.
Anfang November fand eine neue Verhandlungsrunde über die gesamtamerikanische Freihandelszone ALCA in der Hauptstadt Ecuadors Quito statt. Wirtschaft und Politik, aber auch ein kontinentales Gegenbündnis geben sich ein Stelldichein. Der Freihandelsraum der Amerikas ALCA stellt zurzeit das wichtigste neoliberale Wirtschaftsprojekt in der Region dar. 34 Länder, von Kanada über die USA bis zu Argentinien und Chile, alle Länder Nord- und Südamerikas sollen beteiligt sein. 800 Millionen Menschen sollen ihr ab 2005 angehören. Einzige Ausnahme Kuba. Privatisieren, deregulieren und freier Handel, so lautet die Zauberformel von Wirtschaftsstrategen und Staatsmännern für den ungleichen Kontinent. Antonio Vossier vom brasilianischen Unternehmerverband gab sich am Rande des Treffens hoffnungsvoll.
Ich stimme für ALCA, weil das Elend in Lateinamerika und der Karibik eine starke Front gegen die anderen Wirtschaftsblöcke, wie zum Beispiel die Europäische Union, die ASEAN und andere benötigt. Wir sollten uns zusammenschließen und auf das Allgemeinwohl aller Länder hinarbeiten.
Roberto Peña, Präsident des Organisationskomitees des ALCA-Unternehmertreffen, sieht Möglichkeiten in den Verhandlungen.
Ich bin der Meinung, dass wir uns nicht vor etwas verschließen sollten, obwohl wir eigentlich noch nicht wissen, was dabei herauskommt. Wir sollten abwarten oder am besten sogar an den Verhandlungen teilnehmen. Erst am Ende der Verhandlungen wissen wir genau, worum es sich dabei überhaupt handelt. Jedes einzelne Land hat anschließend dann die Möglichkeit, sich der ALCA anzuschließen oder nicht.
Offene Grenzen für alle Waren und Finanzflüsse, nicht für Menschen. Liberalisierung aller ALCA. ALCA-Gegner befürchten, das Abkommen würde praktisch zu einer Markterweiterung für kanadische und US-amerikanische Multis führen. Bereits jetzt zerstören die stark subventionierten Agrargüter aus dem Norden die Absatzmöglichkeiten der Bauern im Süden. Um gegen diese Abhängigkeit zu protestieren, besetzen 40 Frauen während der Verhandlungen eine McDonald's-Filiale in Quito, die Importkartoffeln verwende. So sah der Gegengipfel zu den ALCA-Verhandlungen in dem Abkommen neue wirtschaftliche Kolonialpläne. Auch die Kleinindustrie werde unter den Folgen der Liberalisierung leiden, so Manuel Masaquista Jiménez vom Dachverband verschiedener indigener Organisationen.
Die ALCA verdrängt unsere kleinen Betriebe und Produktionen. Wir können einfach nicht mit den Großhändlern konkurrieren.
Ein breites Bündnis aus Bauern und indigener Organisationen, Gewerkschaften und Studentinnen aus allen Teilen Lateinamerikas rief zu Protestaktionen auf. Unter dem Motto »Ein anderes Amerika ist möglich« fanden Anfang November Protestaktionen von Kanada bis Feuerland statt. 10 Millionen Brasilianer lehnten in einer Befragung die Freihandelszone ab. Zentrum der Demonstration war Quito. Hier hatten ALCA-Gegner die Straßen der Stadt mit Musik, Tanz und Parolen erfüllt, die Hauptstadt symbolisch besetzt. Der Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel ist Teil des Widerstandes.
Zuerst sollten die soziale Bewegung und die regionalen Märkte wie der Mercosur, der Andinen, der zentralamerikanische, der karibische Pakt gestärkt werden. Auf der anderen Seite sollte jedoch auch die Einheit Lateinamerikas gefördert werden. Leider gibt es diese Einheit noch nicht. Wir sehen lediglich, dass die Regierung hinter dem Rücken des Volkes geheime Verhandlungen führt. Neben dem Friedensnobelpreisträger wurden auch andere Stimmen laut. Rocío González.
Sie vertreten nicht die Interessen des Volkes. Ich bin Hausfrau, eigentlich Sekretärin, aber arbeitslos und suche gerade Arbeit. Aber es gibt keine Arbeit. Die Situation wird sich noch verschlechtern. Es gibt viele Menschen, die das Land verlassen haben, weil es keine Arbeit gibt, weil es uns schlecht geht, aufgrund der weit verbreiteten Korruption und der Ausbeutung. Worauf können wir da noch hoffen? Umweltaktivisten kritisieren die fehlenden Umweltstandards der ALCA. So könnten weiterhin Profite auf Kosten der Umwelt gemacht werden. Dabei verweisen sie auf Projekte wie eine große Ölpipeline durch ecuadorianische Naturschutzgebiete, die unter anderem von der Deutschen Westlandesbank finanziert wird. Dieser Tage war es nicht einfach, in Quito zu demonstrieren. Ein Heer von 5000 Polizisten zeigte, wie frei Mensch in der zukünftigen Freihandelszone demonstrieren kann. Einsatz von Tränengas und 6 Verletzte sind die repressive Antwort auf den Protest auf der Straße. Evo Morales, Sprecher der linken bolivianischen Coca-Bauernbewegung und überraschender Zweiter der letzten Präsidentschaftswahlen, beschreibt die Situation.
Ich bedauere sehr, dass die Polizei die Demonstration gewaltsam gestört und provoziert hat. Das Volk hat ein Recht auf derartige Protestaktionen. Wir hoffen, dass die Regierung die Botschaft der Demonstranten versteht und friedliche Protestaktionen respektiert. Jeder Mensch besitzt ein Demonstrationsrecht, um seine Empörung kundzutun. Jedoch noch viel wesentlicher, sein Recht auf Leben.
Wie in Bolivien bildet in Ecuador die Linke eine kräftige Widerstandsbewegung gegen die neoliberale ALCA. Die zukünftige Politik der Wirtschaftsmacht Brasiliens wird wohl für das Schicksal der gesamtamerikanischen Freihandelszone ausschlaggebend sein. Der neue brasilianische Präsident Lula da Silva hat noch nicht eindeutig Position bezogen.
Al ALCA hay que decirle no, porque sobre el ALCA me han engañado, porque sobre el ALCA no he sido informado. Que hay gato encerrado del Mister Yankee.
Dieses Wochenende begannen in Venezuela Vermittlungsgespräche zwischen der Regierung von Hugo Chavez und einem Oppositionszusammenschluss, der unter dem Namen Coordinadora Democrática agiert. Der Dialog wurde in den vergangenen Wochen von Kirchenvertretern, Militärs und Nichtregierungsorganisationen mehrfach gefordert. In Erklärungen drückten die Sprecher der beiden Lager ihre Hoffnung aus, dass der Dialog in offizielle Verhandlungen münden werde. Dies könne den Weg für eine friedliche Lösung der starken politischen Konfrontation im Lande ebnen.
Seit dem gescheiterten Putsch im April diesen Jahres versucht die Opposition wiederholt, das Land zu spalten und den Sturz Chavez zu erzwingen. Allerdings ist sie damit bisher nicht erfolgreich gewesen. Bisher vertraute das Oppositionsbündnis, das aus dem Unternehmerverband Fede Cámaras, unternehmernahen Gewerkschaften und den früheren Regierungsparteien besteht, auf die Kraft der Straße. Nach dem missglückten Streik Ende Oktober scheint diese Stärke allerdings trügerisch zu sein. Eigentlich wollte die Opposition bis zum Sturz von Chavez weiter streiken. Nur die Beteiligung der Massen an dem Streik blieb aus. Er musste schließlich abgebrochen werden. Seitdem wirbt die Opposition für vorgezogene Neuwahlen, die laut Verfassung allerdings erst nach der Hälfte der Amtszeit des Präsidenten Chavez möglich sind. Das wäre im August nächsten Jahres der Fall. Die erforderlichen Stimmen für ein Referendum gegen Chavez, welches Neuwahlen einleiten könnte, hat die Opposition angeblich zusammen. Letzten Montag übergab sie 42 Kisten mit Petitionen. Sicher ist sich die Opposition ihrer Sache jedoch nicht. Anders ist die Zustimmung zu den Vermittlungsgesprächen nicht zu erklären. Die Teilnahme an den Gesprächen wird ihre Position schwächen. Gesteht sie damit doch indirekt ein, dass ein Sturz Chavez nicht mehr erreicht werden kann.
Um die Verhandlungen zu unterstützen, existiert seit einer Woche eine internationale Vermittlergruppe. Diese setzt sich aus der Organisation amerikanischer Staaten, dem Carter-Zentrum und dem UN-Entwicklungsprogramm zusammen. Der Vorsitzende der Organisation amerikanischer Staaten, César Gaviria, hat im Rahmen seiner Vermittlungstätigkeit die Aufgabe, die Fortschritte der Verhandlungen in die Öffentlichkeit zu tragen.
No ha habido un acuerdo entre el gobierno y la coordinadora democrática en términos del plazo.
Zwischen Regierung und der Coordinadora Democratica kam es bislang zu keiner Übereinkunft. Die Coordinadora Democratica ließ verlauten, dass sie nur bis zum 4. Dezember an den Verhandlungen teilnehmen werde. Die Regierung hat diesbezüglich ihre Ablehnung erklärt und will über dieses Datum hinaus verhandeln.
Die Verhandlungsfrist wirkt wie ein Ultimatum, durch das die Regierung unter Druck gesetzt werden soll, da es in solch kurzer Zeit kaum zu einem vernünftigen Verhandlungsabschluss kommen kann. Doch der Unternehmerbund Fede Cámaras, Teil der Opposition, zweifelt sowieso an der wirklichen Verhandlungsabsicht der Regierung und will nicht ausschließlich auf die Dialogkarte setzen. Der Fede Cámaras-Sprecher Carlo Fernandez bemerkt in diesem Zusammenhang:
Wir unternehmen große Anstrengungen, um die Situation zu kontrollieren, aber wir weisen darauf hin, dass wir uns gegenüber der Situation und dem Verhalten der Regierung dazu verleiten lassen können, unvermeidliche Aktionen durchzuführen. Der Streik kann jeden Moment beginnen.
Präsident Chávez dagegen sagte, dass er großes Vertrauen habe, dass Ergebnisse am Ende der Verhandlungen stehen. In seiner typisch pathetischen Art fügte er hinzu, dass Venezuelas Weg weder Putsch noch Faschismus sei, sondern die Wahrheit. Damit bezieht sich Chávez auf die delikate Situation im Land, in der insbesondere von Teilen der traditionellen Machteliten ein Machtumsturz außerhalb demokratischer Spielregeln angestrebt wird. Wenn Chávez die Opposition in die Vermittlungsgespräche verbindlich einbinden kann, ist die Gefahr eines gewaltsamen Umsturzes weitgehend gebannt. Auch wenn die Opposition betont, dass sie auf Streiks nicht verzichten wird, gibt sie, indem sie sich in Verhandlungen einbinden lässt, den Trumpf der Radikalopposition aus der Hand. Aus diesen Verhandlungen wird Chávez aller Voraussicht nach gestärkt hervorgehen.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.